Sie hören SBS German.
Herzlich willkommen zu Im Gespräch mit mir, Trudy Latour. Ja, sprechen werde ich heute wenig, denn wir hören die zweite Folge unserer Serie von wissenschaftlichen Interviews von Katharina Wendel, die für uns hier bei SBS Radio in deutscher Sprache einige Sonderprogramme produziert, die ansonsten in der englischsprachigen Podcast-Serie Boiling Point gesendet werden würden. In der letzten Folge sprach sie mit einer Wolfsexpertin. Dieses Mal ist es eine Koala-Expertin. Und die heißt Katrin Howila und erforscht die Populationsgenetik von Koalas an der University of the Sunshine Coast in CP Downs. Katrin hat Biologie in Freiburg studiert, Wildtierökologie in Wien und jetzt schreibt sie ihre Doktorarbeit über die Koalas, deren Bestände an der Ostküste Australiens in den letzten 30 bis 40 Jahren um 80% zurückgegangen sind. Welche Probleme die zunehmende Urbanisierung und Fragmentierung des Habitats genau aufwerfen, warum die genetische Vielfalt so wichtig ist und warum man die Tiere nicht einfach von einem Ort zu einem anderen verpflanzen kann, darüber sprechen die beiden Wissenschaftlerinnen in diesem Interview.
Willkommen zu einer weiteren Sonderausgabe der Wissenschaftssendung Boiling Point. Am Mikrofon ist wieder eure Moderatorin Katha und ich habe heute am anderen Ende der Leitung meinen Gast, PhD-Studentin Katrin Howila. Willkommen in der Sendung, Katrin.
Danke, Katharina.
Katrin macht aktuell ihren PhD an der University of the Sunshine Coast in CP Downs, nördlich von Brisbane. Katrin ist Wildtierbiologin und forscht an der Populationsgenetik von Koalas. Für ihre Arbeit hat sie nicht nur menschliche, sondern auch ganz besondere tierische Helfer. Maya, Baxter, Billie Jean und Bear. Die Koala-Spürhunde stehen ihr treu zur Seite, um die Koalas im Feld zu finden. Katrin, wie sieht's denn aus? Wie steht's denn um die Koala-Population aktuell in Australien?
Ja, also die Koala-Population in Australien, da gibt es tatsächlich große Unterschiede regional. Die Koalas in Südaustralien zum Beispiel, denen geht es gar nicht so schlecht. Da gibt es so viele, dass da tatsächlich auch schon die Geburtsraten kontrolliert werden mussten. Wobei eben entlang der Ostküste in Australien die Zahlen sehr stark am Sinken sind. Jetzt auch aktuell durch die Waldbrände vom letzten Jahr oder von Anfang des Jahres. Dadurch sind jetzt die Populationen doch sehr stark weiterhin am Sinken, wobei auch schon innerhalb der letzten 30 bis 40 Jahre geht man davon aus, dass die Populationen ungefähr um 80% gesunken sind, also dass die Zahlen extrem abgenommen haben. Vor allem in Südost-Queensland und im nördlichen Bereich von der New South Wales-Küste.
Du hast ja schon eins der Probleme genannt, die Waldbrände, aber da gibt es ja noch eine ganze Reihe anderer Probleme, mit denen die Koalas zu kämpfen haben. Was gibt es da noch für Faktoren?
Ja, genau. Also die Waldbrände, das ist ja so eine Sache mit den australischen Tieren, dass wir eigentlich damit klarkommen oder da angepasst sind, wobei man jetzt auch natürlich die Stärke von den Waldbränden, da muss man ja auch immer nochmal unterscheiden. Aber ja, es gibt extrem viele andere Probleme für Koalas und man betrachtet die teilweise separat, aber die spielen tatsächlich alle miteinander rein. Also zum Beispiel die größte Bedrohung für Koalas ist eigentlich der Habitatsverlust. Das heißt, dass die Vegetation extrem reduziert wird, dass viele Flächen abgeholzt werden, vor allem Flächen eben mit gutem Koala-Habitat, also mit Eukalyptusbäumen. Und dass es auch inzwischen ja anerkannt wurde vom WWF zum Beispiel, dass die Ausmaße von diesen Abholzungen tatsächlich auch mit dem Amazonasgebiet verglichen werden können. Also das hat einen extrem großen Einfluss und durch den Habitatsverlust werden auch Populationen, natürliche Populationen fragmentiert. Also Habitatverlust und Fragmentierung von Populationen und dadurch auch eben die Reduktion von Habitat generell, die Reduktion von Ressourcen, die von den Koalas genutzt werden können, wird alles schwieriger und natürlich werden auch individuelle Koalas tatsächlich Opfer in den ganzen Prozessen. Es gibt da auch noch ganz viele andere Probleme, leider. Also ein anderes, weiteres großes Problem sind die Krankheiten, die die Koalas derzeit extrem beschäftigen. Also vor allem, das hat man ja wahrscheinlich auch schon viel mitbekommen, dass die Koalas mit Chlamydien zu kämpfen haben. Dabei sind das nicht dieselben Chlamydien wie für die Menschen.
Das ist immer gut zu wissen. Also man kann sich nicht beim Koala anstecken, obwohl man ihn trotzdem nicht anfassen sollte.
Genau, nicht anfassen, aber man kann sich jetzt theoretisch nicht mit Chlamydien infizieren. Von einem Koala eine andere Spezies von Chlamydien, sagen wir mal so. Und mit den Chlamydien ist es tatsächlich so, tatsächlich ähnlich wie bei Menschen, dass es eben zu Infektionen führt und auch zu Unfruchtbarkeit führen kann. Und aber auch sich in den Augen manifestieren kann, was dann zur Blindheit führt. Also es ist sehr unangenehm für das Tier. Und da gibt es inzwischen natürlich auch sehr viel Forschung, da einen Impfstoff zu finden. Und es ist aber auch mitunter die größte Beschäftigung für die ganzen Wildtierkrankenhäuser, die Koalas, die an Chlamydien erkrankt sind, zu versorgen. Und da gibt es auch noch eine andere Krankheit, die sich jetzt im Laufe der letzten paar Jahre rauskristallisiert hat. Das ist der Koala-Retrovirus. Was da noch hinzukommt, da ist noch ganz viel Forschung nötig. Man weiß da noch nicht so ganz viel drüber, außer dass es sich vom Verhalten her sehr dem HI-Virus ähnelt. Und dadurch natürlich auch sexuell übertragen wird und weiterhin das Immunsystem von den Koalas schwächt. Und dann das nächste sind, was man wahrscheinlich auch viel gehört hat, die Autounfälle, also die Kollision mit Autos, was natürlich für alle australischen Tiere ein großes Problem ist und für Koalas auch. Aber da sieht man zum Beispiel auch, dass Tiere, die krank sind, weniger vorsichtig sind oder Tiere, die gestresst sind von zum Beispiel Fahrzeugen oder so, leichter krank werden. Also sowas spielt dann alles miteinander rein. Und dann als letztes ist tatsächlich auch Attacken von Hunden, von Haushunden oder auch von wilden Hunden extrem verbreitet. Da kriegt man auch viele Fälle in die Krankenhäuser.
Du hattest ja gesagt, dass in South Australia und in Victoria, also sprich im Süden Australiens, dass den Koala-Populationen relativ gut geht oder es da teilweise sogar zu viele gibt. Da könnte man sich ja eigentlich denken, na, wenn es da so viele gibt und es denen gut geht, warum siedelt man die nicht einfach um und bringt die nach Queensland und dann geht es der Population da oben auch wieder gut?
Ja, das wäre wunderschön, wenn es so einfach funktionieren würde. Und ja, der Gedanke war tatsächlich auch da. Allerdings ist es mit den Koalas nicht so einfach, weil die extrem spezialisiert sind, was auch zu deren Verhängnis werden könnte. Also sie sind ja dafür bekannt, dass sie nur Eukalyptus essen. Hinzu kommt aber, dass sich die Arten, die sie essen, auch regional unterscheiden. Das heißt, von den 700 Eukalyptusarten, die es gibt, essen die eh nur einen ganz, ganz kleinen Teil. Und welche Arten die tatsächlich essen, unterscheidet sich dann auch nochmal von Region zu Region. Und das heißt, sie sind sehr stark an die Region angepasst. Und wenn man dann ein Tier von zum Beispiel Südaustralien nach Queensland oder sogar innerhalb von Queensland, sagen wir mal, umsiedeln möchte, muss man da natürlich Acht drauf geben, dass das Tier eine extrem starke Anpassung hat an die Umgebung. Und tatsächlich ist es so, dass die Mutter den Joeys, den kleinen Koala-Babys, zu einem gewissen Zeitpunkt eine Ausscheidung verabreicht. Also man nennt das Pup. Und dieses Pup enthält alle guten Bakterien, die der Koala braucht, um Eukalyptus überhaupt verarbeiten zu können, also überhaupt verdauen zu können, weil das natürlich hochtoxisch ist und ganz, ganz schwer zu verdauen ist. Und die sind so krass darauf angepasst, dass die nur durch diese Gabe von diesen Bakterien von der Mutter tatsächlich damit umgehen können, diese Eukalyptus überhaupt zu verdauen. Die sind quasi so angepasst an die Region, dass man die nicht einfach von A nach B umsetzen kann.
Ja, du hast ja angesprochen, dass es sehr wichtig ist, dass eben verschiedene Populationen eben auch verschiedene Gene in sich tragen und eine verschiedene genetische Vielfalt darstellen. Aber warum ist das denn eigentlich so wichtig? Also du hast jetzt angesprochen, dass eben die einen müssen bestimmte Eukalyptusarten verdauen und die andere Population eben andere. Aber was gibt es da denn noch für andere Aspekte, warum die Populationen sich genetisch idealerweise unterscheiden sollten?
Ja, also es ist inzwischen anerkannt, dass die genetische Diversität einen gleich wichtigen Stellenwert hat wie Biodiversität an sich. Und zwar ist die genetische Diversität, was uns erlaubt, uns anzupassen. Das heißt, wenn sich irgendwas in der Umwelt oder in der Umgebung verändert, haben wir, wenn wir eine große genetische Variabilität haben, die Möglichkeit, uns daran anzupassen, weil wir nicht nur ein Gen haben, sagen wir es mal so, sondern wir haben mehrere Varianten. Und je nachdem, wie sich die Umwelt ändern, können wir quasi uns daran anpassen und damit umgehen. Und je geringer diese Diversität ist, die genetische Diversität, desto schwerer wird es für eine Population, sich mit einer Veränderung in der Umwelt damit klarzukommen. Also zum Beispiel, sowas ist zum Beispiel wenn wir jetzt häufiger Waldbrände kriegen würden. Klimawandel ist tatsächlich auch einer von diesen unterschwelligen Gefahren für Koalas, weil zum Beispiel auch nicht wirklich dafür bekannt sind, viel zu trinken, wobei sie jetzt eben häufiger beobachtet wurden, dass sie tatsächlich Wasserzufuhr brauchen. Solche Sachen, wenn sich irgendwas in der Umwelt ändert, da brauchen wir Varianten von Genen, mit denen gearbeitet werden kann, mit denen ein Überleben gesichert werden kann. Das heißt, es gibt einen sehr starken Zusammenhang zwischen genetischer Diversität und Überleben oder Aussterben für eine Population und letztendlich dann auch für eine ganze Art. Je mehr Populationen wir verlieren, desto weniger haben wir quasi rohe Nummern oder rohe Zahlen für die ganze Spezies, für die ganze Art.
Und das heißt, da kommt dann wahrscheinlich auch die Fragmentierung rein des Habitats, was du vorher erwähnt hast. Was ist denn dann das Problem? Also das heißt ja wahrscheinlich, wir haben große Straßen, die Koala-Habitate durchschneiden und dann können die Koalas nicht mehr so einfach von einem Habitat ins andere überwechseln. Und was passiert dann mit deren genetischem Material?
Ja, genau. Also Fragmentierung kommt in Form von Straßen, in Form von zum Beispiel großen Städten. Das sind alles nicht natürliche Strukturen in der Landschaft, an die sich die Populationen gewöhnen müssen. Und tatsächlich ist die Sache, dass sich das jetzt alles so schnell entwickelt und so schnell verändert, dass es da doch eine Weile braucht, für die Population sich daran anzupassen. Und was tatsächlich passiert ist, dass wo vorher ein Austausch stattgefunden hat von Individuen und dadurch auch von Genen und Paarungen offene Paarungen stattgefunden hat, da ist jetzt eine Barriere und da kann kein Austausch mehr stattfinden von genetischem Material. Die Tiere können nicht mehr auswandern oder abwandern und sind dadurch mehr eingeschränkt, wohin sie sich bewegen können. Und dadurch ist quasi auch die Bewegung von dem genetischen Material sehr eingeschränkt. Und wenn von außen keine Gene reinkommen und auch kein Austausch stattfinden kann, dann steigt das Risiko von Inzucht. Und Inzucht ist eins von den großen Gefahren, die eben die genetische Diversität verringern. Und dadurch gehen ganz viele Varianten verloren und dadurch ist dann eben wieder die Erosion von der genetischen Vielfalt von einer Population extrem gefährdet und dadurch eben das Risiko des Aussterbens größer.
Wenn wir jetzt mal ein bisschen in die praktische Arbeit von deinem PhD gehen, was für Proben hast du denn in deiner Feldforschung eigentlich gesucht und wie findest du diese Proben?
Es gab tatsächlich schon viele Koala-Studien, die sich die genetische Struktur angeguckt haben oder Populationsgenetik generell von Koalas. Allerdings war eins der Probleme immer die Koalas zu finden. Häufig werden dafür Gewebeproben oder Blutproben benutzt. Das heißt, das Tier muss gefangen werden und dann beprobt werden. Und im Fall von Koala, erstmal ist es natürlich nicht schön für das Tier gefangen zu werden. Und im Fall von Koala ist es halt auch so, dass es extrem schwierig ist, die zu finden. Also jeder, der schon mal irgendwo auf einer Wanderung war und sich vorgenommen hat, einen Koala zu sehen, das kann schon sehr, sehr lange dauern, bis man die findet, weil die einfach so hoch in ihrem Baum sitzen und dann die ganzen Eukalyptusblätter und so weiter. Also das ist super schwierig, die zu finden. Und dann eben sitzen sie auch irgendwie auf 10, 20 Meter im Baum oben und da muss man die erstmal runterkriegen. Das heißt, generell war das schon immer eine Limitierung von genetischen Studien. Und viele Studien haben dann ausgenutzt, dass natürlich viele Koalas auch in Koala- oder Wildtierkrankenhäusern landen. Eben durch die Krankheiten, durch Autounfälle und so und dann dadurch Blutproben bekommen haben, weil die Koalas eh schon im Krankenhaus waren Was wir aber jetzt zum ersten Mal gemacht haben, ist tatsächlich, dass wir dass wir Koala Code benutzt haben. Also wir sind rausgegangen und haben ganz gezielt nach Koala Code gesucht und mussten deswegen auch das Tier überhaupt nicht sehen. Wir mussten gar nicht nach dem Tier gucken, sondern wir mussten einfach nur den Code finden. Und von dem Code kann man auch genetisches Material gewinnen. Und zwar sitzen auf der Außenseite von dem Code, der Koala Code, der ist ganz klein und fest. Also die kriegen da alle Flüssigkeit aus diesem Code raus. Witzigerweise, das riecht auch nicht schlimm, sondern es riecht eigentlich wie Vic Barberup oder sowas, also sehr nach Eukalyptus. Also ich kann nur empfehlen, mal dran zu riechen, wenn man an einem Koala-Code vorbeikommt. Genau, und da auf der Außenseite, wenn der Code ausgepresst wird, sammeln sich auf der Außenseite quasi Körperzellen von dem Koala und die können wir dann am Ende von dem Code gewinnen. Und somit müssen wir nicht mit dem Tier interagieren und das Tier auch nicht belästigen und können trotzdem unsere Studien machen.
Aber jetzt sagst du, Koalas sind schon schwer zu entdecken. Wie schwer muss es denn erst sein, den Code von den Koalas zu finden?
Ja, es ist nicht einfach, weil der klein und braun ist und sich dann irgendwo auf dem Boden mit den Blättern mischt und dem Dreck und allem Möglichen. Zum Glück können Koalas bis zu 100 Mal am Tag tatsächlich Code lassen. Aber auch dann ist es immer noch schwierig und wir haben da auch einen kleinen Trick gefunden. Und zwar benutzen wir Spürhunde, um den Code zu finden. Und zwar ist es ein Instrument, was sich in den letzten 10, 15, 20 Jahren doch sehr wieder in Einsatz gefunden hat, dass Menschen und Hunde sich wieder vereint haben, um gewisse Tiere zu finden oder auch sogar invasive Pflanzen. Also inzwischen gibt es tatsächlich auch Spürhunde für alles Mögliche, auch Coronavirus. Da hat man sich dann doch die Nase vom Hund zu Nutzen gemacht. Und für Hunde ist es super einfach, den Koala-Code zu finden. Vor allem, wenn er halt stark riecht, aber sogar wenn er ganz alt ist, haben wir Hunde, die ganz, ganz alten Code finden können. Und dadurch sind wir sehr viel schneller, wir sind sehr viel akkurater. Also man weiß, dass die Menschen, wenn sie nach Koalas suchen, auch einen gewissen Prozentsatz einfach generell übersehen werden. Und durch die Arbeit mit den Hunden sind wir dadurch auch sehr viel akkurater. Und das läuft dadurch auch einfach ja schneller. Wir können größere Landschaftsflächen abklappern und absuchen. Das ist alles sehr viel effizienter, zeiteffizienter und auch finanziell viel effizienter.
Was müssen denn die Hunde, die ihr da für die Arbeit benutzt, was müssen die denn für Eigenschaften mitbringen, damit sie geeignet sind? Ich schätze mal, da würde ja wahrscheinlich nicht jeder x-beliebige Chihuahua für in Frage kommen.
Tatsächlich würde sogar ein Chihuahua in Frage kommen. Das Einzige, was wir. Na gut, vielleicht nicht, keine Ahnung. Das Einzige, was der Hund haben muss, ist eine absolute Obsession mit Bellen. Also am liebsten sind uns die Hunde, die komplett verrückt sind, die komplett außer Rand und Band sind, weil das sind die Hunde, die genug Energie haben und genug Antrieb, um uns bei der Arbeit zu helfen. Und generell haben alle unsere Hunde ein bisschen was von einem Arbeitshund in sich. Also alle unsere Hunde sind Rescue Dogs, also aus dem Tierheim aufgenommen. Also die meisten Hunde sind auch im Tierheim gelandet, weil sie so eine Besessenheit hatten und die Besitzer damit nicht klargekommen sind. Und das sind genau die Hunde, nach denen wir Ausschau halten.
Das heißt eigentlich, die Hunde, die für den normalen Haushalt und den normalen Hundehalter nicht geeignet sind, genau die holt ihr dann aus dem Tierheim und bildet sie zu Koala-Spürhunden aus?
Ja, so theoretisch. Also das Wichtigste ist wirklich, dass sie vom Ball besessen sind. Also alles, was sie wollen, einfach nur den Ball haben. Und das ist auch deren Belohnung im Feld. Das heißt, sie werden nicht mit Leckerlis oder sowas belohnt, sondern mit dem Ball. Und das ist eigentlich das Einzige, was der Hund braucht. Und alles andere kommt dann. Und das ist tatsächlich auch artenunabhängig. Also wir haben auch schon Hunde gesehen, zum Beispiel Dackel, die auch einfach diese Besessenheit haben und diesen Antrieb haben und da theoretisch auch geeignet wären. Aber wir brauchen natürlich Hunde mit ein bisschen mehr Ausdauer.
Ein bisschen längeren Beinen wahrscheinlich.
Ein bisschen längeren Beinen, ja.
Das ist immer gut. Du wohnst ja, du lebst ja auch mit einem dieser Hunde zusammen. Wie ist es denn mit, ja, wie ist denn der Alltag? Ist das dann, stelle ich mir auch ganz schön anstrengend vor, wenn der Hund, du kannst ihn ja nicht immer beschäftigen mit Koala-Kot. Wie ist denn da so der Alltag?
Also tatsächlich ist es interessant, sobald die Hunde auch trainiert wurden und dann im Feld eingesetzt wurden, werden die alle ein bisschen ruhiger. Aber zum Beispiel mit Billy ist es so, also ich lebe mit Billie Jean zusammen, mit der ich auch meine Feldarbeit gemacht. Und bei ihr ist es tatsächlich so, dass ich morgens eine Stunde mit ihr raus muss und auch am Nachmittag dann nochmal versuche, mit ihr rauszugehen, wenn sie keine Feldarbeit hat. Und ansonsten natürlich, wenn sie Feldarbeit hat, ist sie super glücklich. Entweder wir gehen zusammen ins Feld oder es gibt auch andere Hundeführer, die mit ihr arbeiten. Und da ist sie dann immer ganz glücklich. Und genau, da müssen wir dann morgens früh raus und machen unsere Feldarbeit und dann gehen wir abends wieder zurück zusammen nach Hause und dann kriegt sie ihr Futter und sie ist da super, super glücklich. Alle Hunde freuen sich immer total, wenn sie merken, dass man zur Arbeit geht, dass man ins Feld geht. Sie sind da alle total scharf drauf und springen dann auch den ganzen Morgen rum, bis man dann tatsächlich im Auto ist auch.
Wie lange dauert es dann ungefähr, bis man so einen Hund aus dem Tierheim zu einem fertigen Koala-Spürhund oder Koala-Kot-Spürhund ausgebildet hat?
Ja, das kann tatsächlich total vom Hund abhängen. Das kommt auf den Charakter an und häufig ist es so, dass tatsächlich der eigentliche Job, also die Identifizierung von dem Koala-Kot, bis sie das auf der Reihe haben, das dauert nicht lange, das kann manchmal auch nur ein paar Wochen dauern. Was dann meistens eher so das Problem ist, dass man viele andere Sachen auch trainieren muss. Manche Hunde aus dem Tierheim brauchen sogar die Basics, wie Sitz oder Down. Und dann gibt es aber auch zum Beispiel in Australien noch besondere Fälle, die man den Hunden beibringen muss, wie zum Beispiel ein Stopp. Also zum Beispiel, wenn man eine Schlange im Feld antrifft und man dann einfach nur Stopp ausrufen muss und der Hund wie angewurzelt stehen bleibt, das ist schon sehr praktisch. Und das sind alles sehr, sehr wichtige Kommandos für die Hunde. Und sowas dauert dann ein bisschen länger, bis man wirklich auch alle Sachen abgedeckt hat, dass der Hund auch sicher ist im Feld.
Arbeitet ihr denn da mit Gummischlangen oder wie trainiert ihr die Hunde?
Nee, also ich glaube, die Hunde kriegen von den Schlangen tatsächlich gar nichts mit meistens, sondern das sind wir, die darauf aufpassen müssen. Und das mit der Schlange war auch eher ein Beispiel. Das kann auch irgendwas anderes sein, ein Auto oder irgendwas. Also natürlich sollte das im Idealfall nicht passieren. Wir passen da schon auch auf, aber wenn es halt irgendwas gibt, weshalb der Hund wie angewurzelt stehen bleiben muss, und ja, das kann eine Schlange sein, da haben die Hunde, es spielt keine Rolle, was es ist. Hauptsache, sie hören auf uns und bleiben dann einfach stehen, wenn wir sie stehen bleiben haben möchten.
Ist euch oder ist dir im Feld schon mal tatsächlich Koala begegnet und der Hund hat dann dem leibhaftigen Koala gegenübergestanden und nicht nur dem Kot?
Ja, tatsächlich passiert es manchmal. Also besonders, wenn zum Beispiel Koalas krank sind, sitzen die ja häufig am Boden, am Baum. Also es passiert schon manchmal, dass man den Koalas begegnet, aber alle unsere Hunde sind teilweise von Natur aus, aber teilweise auch einfach trainiert, dass sie sich überhaupt nicht für Wildtiere interessieren. Das heißt, die ignorieren die total, die haben da gar kein Interesse dran. Also sie haben mehr Interesse an dem Kot als an dem Tier selber. Also die könnten, die haben da gar kein Interesse und würden auch den Koala oder so nicht gefährden.
Der Koala hat ja auch wirklich keine Ähnlichkeit mit einem Ball, ne? Insofern, ja.
Nö, genau, ist langweilig. Genau, also wir haben einen Hund, der Bär, der auch lebende Koalas auch spüren kann und auch viel im Einsatz war. Und wenn er einen Koala findet, egal wo, der legt sich einfach hin und wartet auf seinen Ball. Also der hat da gar kein Interesse an dem Tier selber, sondern nur an dem Geruch und eben an der Belohnung.
Und du hast mir schon vorher erzählt, dass Bär ist eine kleine Berühmtheit geworden in Australien, weil der nach den Buschfeuern eingesetzt wurde. Was war denn da sein Job?
Genau, also Bär wurde nach New South Wales gefahren und hat da mit unserem Team tatsächlich auf relativ großen Flächen nach Verwundeten oder verbrannten oder verhungernden Koalas gesucht. Also das größte Problem war eigentlich entweder Koalas eben mit Verletzungen oder Koalas in Gegenden, die einfach so abgebrannt waren, dass da nicht genug Nahrung zu finden war. Das heißt, es gab extrem viele Koalas, die tatsächlich das Feuer überlebt haben, aber dann keine Nahrung mehr gefunden haben und quasi versorgt werden mussten. Und die mussten halt dafür natürlich gefangen werden oder ja, gefangen und in eine Institution gebracht werden. Und Bär wurde eben dafür eingesetzt, Koalas zu finden und hat mit dem Team halb New South Wales gefühlt abgeklappert und hat fast über 100 Koalas auch tatsächlich gefunden.
Ah, nicht schlecht. Leider müssen wir jetzt auch schon zum Ende kommen, weil wir gar nicht mehr so viel Zeit haben, obwohl ich sicher bin, dass wir noch ewig über Koalaspürhunde und Koalas sprechen könnten. Aber Katrin, vielleicht hast du ja zum Ende noch eine kleine Message für unsere Hörer. Was gibt es denn was jeder Einzelne tun kann, um beim Koala-Artenschutz zu helfen?
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal gibt es die Hoffnung, dass der Artenschutz, die Einstufung tatsächlich auch erhöht wird in Queensland und New South Wales und dadurch den Koalas schon mal ein bisschen mehr Schutz zugesprochen wird. Und da kann natürlich dann jeder auch aktiv werden in den gewissen politischen Parteien oder sich auch engagieren in Artenschutzorganisationen zum Beispiel. Aber man kann auch ganz einfach, wenn man zum Beispiel einen Koala sieht in der freien Wildbahn, kann man das zum Beispiel auf der ALA-Website, also Atlas of Living Australia, registrieren. Und dadurch kriegen wir quasi als von Citizen Science Informationen, wo Koalas sich aufhalten. Und das ist dann immer ganz spannend. Also sowas kann man machen. Und dann natürlich ganz klar, wenn man zum Beispiel einen Hund zu Hause hat, dass man den Hund nachts irgendwie einschränkt, dass er zum Beispiel den Koala nicht anfallen könnte. Oder wenn man Auto fährt, zumindest während der Paarungszeit von den Koalas, dass man da einfach aufpasst, je nachdem, in welchem Gebiet man wohnt, dass man da auch einfach langsamer fährt oder Ausschau hält.
Ja, danke schön, Katrin, für das Interview. Danke schön, dass du dir die Zeit genommen hast und uns von deiner Forschung erzählt hast. Das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ich drücke dir die Daumen für deine Forschung. Und und ich hoffe, dass du auf jeden Fall weiterhin spannende Ergebnisse kriegst und den Koalas hoffentlich in Zukunft besser gehen wird. Das war eine Sonderausgabe von Boiling Point auf Deutsch. Eigentlich senden wir auf Englisch und sind auch als Podcast auf jeder Podcast-App zu finden. Also das heißt, wenn ihr mehr von uns hören wollt, schaut da einfach mal rein. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Sie hörten ein Gespräch von der Tierärztin und Wissenschaftlerin Katharina Wendel mit der Biologin Katrin Hohweiler, die zurzeit ihr PhD über die Populationsgenetik der Koalas abschließt. Und ich bin Trudi Latour bei SBS Radio in deutscher Sprache.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.